Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Seid gegrüßt, meine lieben Mitstreiter der 87. Russland-Watch, die wir heute am Sonntagabend, dem 10. März, aufnehmen. Всеми тут. Wir sind wieder alle hier. Das Quartett ist vollzählig. Dimitri Nabokov ist hier, Thomas Lörs, Markus Pöking und mein Name ist Stefan Schark. Wir wollen heute Abend europäisch beginnen und da gibt es gute Nachrichten. Vielleicht beginnen wir mal ausnahmsweise mit guten Nachrichten. In den letzten beiden Folgen hatten wir euch erzählt, dass der tschechische Präsident Pavel eine Initiative angestoßen hat, um der Ukraine 800.000 Stück Munition, Artillerie, Granaten zu besorgen. Und das scheint jetzt geklappt zu haben. Die Sachen sind noch nicht da, aber so wie es sich anhört, sollen sie noch bis Ende März, habe ich verstanden, in den nächsten Wochen, das wäre bei mir bis spätestens Ende März, da sein. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Markus, Thomas, Dimitri, gibt es sonst gute Nachrichten aus dieser Woche für euch?
Weiß ich nicht, aber kannst du mir das mit den 800.000 Granaten oder Finanzierung erklären? Also, was ist denn das jetzt für eine Konstruktion? Alle bezahlen es und Tschechien kauft es und die Ukraine verballert es, oder wie ist das?
Ja, im Grunde genommen ist das so. Also, es geht um Artilleriemunition 155 und, nee, 150 oder 155?
155 und 122.
Genau, um die beiden geht's und die Verkäufer wollen lieber namentlich nicht genannt werden. Deshalb wurde das Ganze auch unterm Radar erstmal verhandelt und dann hatte ja Pavel gesagt, in der schlechten Stimmung muss ich bei der Münchner Sicherheitskonferenz irgendwas bieten, hat das öffentlich gemacht. Im Rahmen dessen lief dann die Finanzierung sehr gut. Wir hatten hier, glaube ich, auch schon erwähnt, es war, glaube ich, die Niederlande und Kanada und dann kamen noch einige andere dazu, auch BRD-Zusagen. So, die werden dann von dem Geld in den Ländern, die, wie gesagt, namentlich nicht genannt werden möchten, weil sie vielleicht doch noch irgendwelche Verbindungen zu Russland oder wohin auch immer haben, dass sie hier als bescheidene Spender inkognito bleiben. Die verkaufen die dann, dann werden die an die Ukraine geliefert und sind hoffentlich bis Ende März da und können, wie du sagst, Dimitri, so salopp verballert werden, ja.
Es sind übrigens nicht nur 800.000, sondern 1 Million, glaube ich, ne? Also ich habe irgendwo gelesen, als Norwegen mit eingestiegen ist, dass sich dann die Zahl auch nochmal auf 1 Million erhöht hat. Und das wäre ja eigentlich genau das, was die EU sozusagen gerade noch schuldig ist und kommt spät, aber dürfte dann schon für die Ukraine, was die Ausrüstung und Munition angeht, die Situation erstmal wieder erheblich verbessern. Und zumindest die defensiven Potenziale deutlich zu ihren Gunsten neigen.
Okay, das und Entschuldigung. Wollen die Verkäufer anonym bleiben? Wegen Vertragsstrafen, weil sie das nicht dürfen? Oder wegen politischen Konflikten, die man vermeiden möchte?
Politische Konflikte, die man vermeiden möchte. So hatte ich das verstanden.
Okay. Und warum kommt das jetzt erst? Warum kam man da nicht früher drauf? Also die EU hat 1 Million versprochen, dann hat man gemerkt, upsi, Versprechen reicht ja nicht, die wollen sie auch noch wirklich haben. Und jetzt hat man das gefunden. Warum ging das früher nicht?
Ich denke mir, das ist eine dieser Karten, die man jetzt gezogen hat, angesichts dessen, weil es nicht funktioniert hat. Sodass man sich dann auf die Suche macht nach Alternativen zu diesen nicht gelieferten Artilleriegranaten.
Naja.
Wir müssten vielleicht mal irgendjemanden in den Podcast einladen, der sich mit Diplomatie und solchen Dingen wirklich gut auskennt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganze Kommunikation, die wir erleben, nicht immer in der Öffentlichkeit in Echtzeit abläuft, sondern dass manche Dinge vielleicht auch schon vorher sich herauskristallisieren, dass Pavel möglicherweise auch schon ein paar Tage vor der Münchner Sicherheitskonferenz wusste, dass da irgendwo was möglich ist und vielleicht auch verschiedene Modalitäten zur Finanzierung und zur Lieferung schon vorher klar sind, bevor es dann auch an die Öffentlichkeit geht. Ich habe zumindest immer so ein bisschen die Hoffnung, dass auch der Westen nicht immer permanent nur mit offenen Karten spielt.
Also meinst du, dass da auch gute Sachen im Hintergrund passieren, von denen man nicht immer alles erzählt?
Ich hoffe das zumindest. Also vor einem Jahr war ich in manchen Dingen oder in manchen Punkten durchaus optimistisch, dass es so ist. Jetzt im Moment nach der ganzen konfusen Lage in der Öffentlichkeit, die wir jetzt auch in den letzten Wochen wieder stark hatten, weiß ich es nicht. Aber auch letztlich auf westlicher Seite arbeiten ja nicht Volltrottel und da arbeiten auch Leute, die ihren Job wahrscheinlich gut beherrschen und wissen, dass man vielleicht in den Demokratien Dinge vor der Öffentlichkeit nicht dauerhaft geheim halten kann, aber dass es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, Dinge nicht immer sofort in Echtzeit eins zu eins auch der Öffentlichkeit zu streuen.
Glaubst du, die USA liefern im Moment Waffen in die Ukraine? Diese Blockade durch den US-Kongress geht ja schon seit Oktober, November, irgendwie so, ne? Schon
Ja.
fast ein halbes Jahr. Dann sind die ganzen Lieferungen ausgelaufen. Lend-Lease, hat nie gestartet. Ja, was glaubst du, wenn da wirklich irgendwie Leute unterm Radar ihre Arbeit machen, dann müssten die USA ja auch irgendwas liefern. Glaubst du, das tun sie?
Das weiß ich nicht. Also ich schätze, irgendwie ein bisschen was wird schon auch aus US-Beständen weiter in die Ukraine kommen. Ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so firm, was möglicherweise aus längst vereinbarten Lieferungen auch zum jetzigen Zeitpunkt noch geliefert wird. Das sind ja Dinge, ne, wenn ein neues Hilfspaket verkündet wird oder ein neues Waffenpaket, dann wird das ja nicht sofort geliefert, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Da kommt vermutlich ja auch jetzt noch was an und ich kann mir auch vorstellen, dass sie schon die Möglichkeiten haben, so aus der laufenden Depotwirtschaft in Europa vielleicht schon noch ein paar Dinge rüberzuschieben, aber es ist natürlich wenig. Und du kannst es natürlich, ne, weil Demokratie, du läufst immer Gefahr, dass es dann irgendwann öffentlich bekannt wird, auch nicht in einem zu großen Maßstab machen. Deswegen glaube ich eher, dass dann vielleicht so Dinge laufen, wie jetzt ja auch von Pavel, dass irgendwo aus Beständen von Drittstaaten, die möglicherweise geeignetes Material haben, was angekauft wird, irgendwie so aus dem laufenden Haushalt und dann in die Ukraine geht. Aber das ist jetzt auch nur eine Theorie, die ich nicht mit Fakten unterfüttern kann. Da bin ich dann nicht nah genug an der Materie.
Also von den
Und dieses.
USA, ja, entschuldige, ich unterbreche ständig alle jetzt hier.
Nee, mach du
Ja,
erstmal, mach du erstmal.
ja. Der Stock in der Speichen, der Russland-Watcher. Diese Finanzierung für die 800.000 oder für die Millionen Granaten, unter welcher Kappe läuft das? Also EU oder Rammstein-Gruppe oder ganz jemand anders oder ad hoc wird das zusammengewürfelt irgendwie? Melden sich dann einfach Freiwillige?
Das sind einzelstaatliche Hilfen, ja.
Also ein paar Staaten, Holland, Norwegen, gehen einfach vor und sagen, das machen wir jetzt. So.
Quasi, ja. Und dann schließen sich andere an. Und Dimitri, ich wollte hier zu deinem Speichenstecken auch noch einmal sagen, das ist eine ganz gute Sache, dass du uns da ein bisschen verlangsamst. Denn für mich, die Fragen, die du gerade gestellt hast, sind für mich unglaublich schwierig zu beantworten. Dann kommen wir ja in so spekulative Glaubenssätze. Glaube ich, dass internationale Politik gerade so oder so abläuft? Natürlich gibt es Ebenen, zu denen wir in Echtzeit noch keinen Zugang haben. Wir haben schon unglaublichen Zugang zu Materialien, die Generationen vor uns in der Kriegsberichterstattung nicht zur Verfügung hatten. Aber was wir gerade, glaube ich, beobachten, und da passt ja auch dieses Phänomen Macron hier auch zu, dass wir so einen 2 Jahre verspäteten Bewusstseinswandel in den Handlungen erleben. Ja, dass du auch auf europäischer Ebene langsam erkennst, okay, wer hat denn jetzt real in seiner nationalstaatlichen Politik, in seiner Ausrichtung verstanden, welche Konsequenzen diese Zeitenwende des 24. Februar 2022 hatte. Ja, wir reden ja immer davon, dass diese Unvorhersehbarkeit der großen Invasion im Februar zum Beispiel. Wenn wir dann sagen, ja, okay, wir hätten euch das auch schon vor einem Jahr, ein Jahr vorher erzählen können. Ja, wir konnten auch ein Jahr vorher erzählen, wie der Krieg weitergeht, wenn die, wenn der Ukraine nicht geholfen wird, ihn zu beenden. Also wir sehen ja diese Konsequenz und dieser Bewusstseinswandel, der geht auch vonstatten. Der ist nicht automatisch, aber der scheint im Moment, ja, so neue europäische Konturen anzunehmen. Die Frage ist dann, wie belastbar die sind, ja, und wer da welchen Einfluss haben wird. Aber wenn die Europäische Union, gehen wir mal ganz optimistisch und ganz lieb und nett davon aus, dass die Europäische Union diesen Krieg überleben wird, als politisches Großkonstrukt, dann wird sie auf jeden Fall ein anderes Profil haben als vorher.
Mhm, ja.
Aber die Frage ist zum Beispiel, ja, Frankreich. Also ich bin immer noch erstaunt von dieser rhetorischen Offensive Macrons. Wie gesagt, also das, was er da von sich gibt, das sind alles sehr richtige Sachen, dass man vor diesem Krieg nicht weglaufen kann und dass man auch Eventualitäten einplanen muss und dass er auch endlich mal dazu übergeht, wie ja Markus auch gerade sagte, eine Art von strategischer Vieldeutigkeit aufzubauen. Ja, sich nicht nur immer darauf zu beschränken, zu sagen, was man als Europäische Union, was man als BRD auf keinen Fall tun wird, um das nicht zu eskalieren und wozu man nicht alles bereit ist, abzutreten und wie weit man sich nicht immer bücken möchte vor Putin und seinen Aktionen, dass dieses Ganze ja jetzt sozusagen in eine neue Phase eintritt. Weil Macron sagt ja, okay, gehen auch Bodentruppen. Er baut damit so eine, ja, wir machen uns unberechenbar. Und das ist natürlich gerade ganz konträr zu dem, was wir in der politischen Kommunikation in Deutschland erleben. Ja, das ist ja dann Scholz mit dieser seltsamen Wahlkampfstart für 2025, der Friedenskanzler mit seinen beiden Engeln Stegner und Mützenich an seinen Seiten.
Ich würde gerne mal Macron ein bisschen einhaken, weil für mich sich die Frage gestellt hat, warum kommt der jetzt damit? Was soll das? Warum schert er da so aus? Weil alles, was ich so auch beobachte, stößt sein Vorstoß im Sinne von ja potenziell NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken nicht auf Gegenliebe. Irgendwo der einzige, der wirklich sich positiv dazu geäußert, war der polnische Außenminister Sikorski, der gesagt hat, ja, das sollte man in Betracht ziehen. Ansonsten Pistorius, die Deutschen, die Finnen, auch alle sagen nein, auf keinen Fall. Die Briten, nein, wir haben ein paar Leute da, die helfen, aber wir werden sicherlich keine Briten da reinschicken. Wir bilden Ukrainer aus, ja, im Ausland, hier bei uns oder irgendwo anders, aber jedenfalls nicht in der Ukraine, aber wir gehen nicht in die Ukraine. Alle stellen sich dagegen. Und da stellt sich die Frage, warum sagt Macron das? Was will er damit erreichen? Weil eigentlich könnte man das kritisieren und sagen, damit prescht er vor, damit bringt er Unruhe rein, dadurch untergräbt er vielleicht am Ende die Hilfe für die Ukraine, weil ja einige sagen, komm, warum redet er jetzt bitte davon? Wäre es nicht viel wichtiger, darüber zu reden, dass wir Waffen liefern und jetzt mit Soldaten anfangen? Ja, Dimitri?
Ja, das wollte ich auch ansprechen. Genau das. Schaut mal, die Europäer, ja, die oder der ganze Westen, es geht ja auch viel um diesen Gleichschritt marschieren. Ja, das war Scholz auch damals so wichtig, kennen wir noch aus der ganzen Leopard-Diskussion. Also die westlichen Unterstützungsstaaten der Ukraine verwenden mindestens so viel Energie darauf, untereinander zu diskutieren, wie geholfen wird, oder zu streiten sogar besser, wie sie die Energie darauf verwenden, der Ukraine zu helfen. Und dieses im Gleichschritt, das haben wir auch bei Leopard und dann bei Taurus und Skalp G und Storm Shadow auch gehabt. Die Briten und Franzosen sind einen Schritt vorgegangen und Scholz ist stehen geblieben oder ist zurück oder jetzt zurückgegangen mit der Taurus. Ja? Macron macht jetzt auch etwas. Er geht jetzt einen Schritt vor, wissend, dass die anderen nicht mitgehen werden. Dass die jetzt sagen, nein, auf gar keinen Fall, europäische Truppen, westliche Truppen in der Ukraine. Das heißt, insgesamt bietet er, also er riskiert die, das Bild, er beschädigt das Bild der europäischen Einheitlichkeit oder der westlichen Einheitlichkeit. So. Er profitiert selber. Er steht jetzt als der, naja, der rhetorische Führer der freien Welt da. Zumindest so der Unterstützer, als stärkster Unterstützer oder sowas. Ja. Und ich halte das für offen, ob das jetzt wirklich um die Hilfe der Ukraine geht oder nur um eine Wahl in Frankreich.
Aber ist denn diese Position in Frankreich eigentlich so populär? Ich habe da ehrlich gesagt keinen großen Einblick in die politischen Debatten, aber ich hatte also als der Krieg losging, war es, glaube ich, ja eher so, dass die Öffentlichkeit da jetzt nicht zu euphorisch Solidarität mit der Ukraine.
Gute Frage. Ich weiß es nicht, aber ich halte es für möglich, dass er einfach diese Strategie fahren will, aus den politischen Gründen, dass er sagt, ja, dann positioniere ich mich jetzt hier ganz klar und spiele halt den De Gaulle light oder sowas. Ja, möglich, ja, Thomas.
Ja, also die Opposition, so wie ich die gelesen habe, ist entsetzt darüber, was er da sagt. Die fühlen, oh, da tut sich als Kriegsherr aufblasen, dass diesem...
Welche denn?
Die auch, die Kommunisten, auf jeden Fall, Front National, meine ich, den Namen ist nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, mehrere Parteien haben sich auf jeden Fall sehr gegen Macron geäußert, das war jetzt keine kluge Entscheidung. Man muss auch dazu sagen, ich denke, dass Macron es unter anderem auch deshalb gesagt hat, weil wir haben jetzt in 3 Monaten Europawahlen, er will sich da so als den starken Führer in Europa darstellen. Und man muss ja auch sagen, ich habe jetzt die nochmal gesehen, die Worte Macrons kommen nicht gleich mit den Taten aus Frankreich. Wenn man sich mal anguckt, von den 27 EU-Mitgliedern, von der Hilfe her gesehen, was sie an liefern an die Ukraine, steht Frankreich auf Platz 22 von 27. Also
absolut oder im Verhältnis zum BIP?
Was die Hilfe zu sagen für die Ukraine im Feld ist, eine BIP.
Ja, ja, genau, ja. Relativ. Also, ja, ja, klar, absolut wäre ja auch ganz traurig, also als drittgrößte Nation, ja, ja.
Mhm. Deshalb, Deutschland hat 7,1 Milliarden versprochen, die KK bis zu 3 Milliarden, ich glaube, Niederlande hat mehr als 2 Milliarden versprochen. Es ist gleich mehr Wahlkampf.
Ja. Und als zugleich, du hast ja in der Historie, ne, also dieses ganze Gerede ist ja von FICO in die Welt gekommen und der hat ja gesagt, es gibt einige Staaten, die das in Betracht ziehen. Und auch da ist es ja vielleicht so, dass es im Hintergrund durchaus Gespräche über den Vorstoß von Macron hinaus gibt, ob man, ich meine, vielleicht ist es auch so wie bei den Taurus Leaks, dass einfach in Szenarien gedacht wird und einige Länder eben das Szenario entwerfen, was könnte man denn eigentlich tun? Ohne daraus jetzt eine Handlungsaufforderung sozusagen abzuleiten. Aber du hast gesagt, ne, der polnische Außenminister hat gesagt, könnte man drüber nachdenken. Also ich glaube, die Letten haben auch gesagt, ja, das ist eine Option, die man nicht ausschließen sollte. Und vielleicht gibt es ja so hinterm Vorhang irgendwie auch noch 1-2 andere Länder, die sagen, ja,
schon mal gucken. Die Finnen sagen wieder nein. Und ich denke, die sind noch gerade an der Grenze. Die betrifft es als allererstes. Gut, ob jetzt, der würde eher wahrscheinlich über Süden kommen als über Norden, aber Putin, trotzdem fand ich es erstaunlich, dass die Finnen sich so stark dagegen wehren, weil von denen hätte ich eher erwartet.
Vielleicht gerade deswegen, weil sie eine eigene Grenze haben, die sie im Zweifelsfall schützen wollen, ne?
Ja.
Kann ich Scholz und Macron zusammenbinden für einen kurzen Moment, um zu gucken, ob das irgendwie uns aufklärt?
Schnür sie zusammen, mach ein Paket aus.
Ja. Ein Scholz-Horn oder so. Alle haben irgendwie Wahlen, so in nächster Zeit. Und was ist, wenn einfach Scholz sich entschieden hat, den Friedenskanzler zu spielen bei der nächsten Wahl? Und Macron hat sich entschieden, den kleinen De Gaulle zu machen. Ja, Frankreich als Führungsnation. Wenn mindestens der europäischen, wenn nicht gar nicht der ganzen freien Welt. Ja, und der eine sagt, oh, wir sind der zweitgrößte Beitragszahler und 8 Milliarden und betont natürlich die absolute Hilfe, nicht die relative, wo man irgendwie auf Platz 15 steht, also Scholz jetzt, ja. Der andere lenkt von seinen noch schlechteren Zahlen ab, indem er rhetorisch aufrüstet und ja, da vorlegt. Also, ich weiß nicht. Geht's hier, wie viel geht's hier um die Ukraine? Ich weiß es nicht. Die Tschechen organisieren das mit der Granaten. Da geht's um die Ukraine. Bei Frankreich und bei Deutschland weiß ich nicht. Habe ich meine Zweifel.
Ja, und dieses Groß. Rumgeeiere mit diesem Marscholz-Scholkron-Paket, was du da gerade geschnürt hast, dieses Rumgeeiere, das ist ja darauf zurückzuführen, dass beide auch schon seit mehr als 2 Jahren diesen Eiertanz vollführen. Schau, ich meine, Macron ist doch derjenige, der immer mit Putin telefonieren wollte. Immer, ne, Putin anrufen, man, ne, ich rufe ihn nochmal an und rufe ihn nochmal an.
Der man ewige, kann sich ja ändern.
Der ewige Putin-Telefonierer und Scholz, ich meine, müssen wir jetzt nicht drüber reden, wofür Scholz steht und welche BRD-Vergangenheit gerade mit seiner Partei. Und ja, wir haben letzte Woche ja nochmal hier Wirecard erwähnt. Ich meine, wer tanzt denn da miteinander herum? Ich meine, das ist wahrscheinlich das, was dieser Strudel der Zeitenwende aus den beiden gemacht hat. Und beide sicherlich nicht zu ihren Gunsten. Denn keiner von beiden wirkt irgendwie überzeugend. Weder in der Rolle, die sie jetzt anscheinend beschlossen haben zu spielen, noch in der Rolle, die sie vielleicht hätten spielen können, wenn. Denn ich meine, Scholz hätte ja sicherlich der große transatlantische Kanzler der Zeitenwende werden können. Ja, das Blatt wurde ihm ja gespielt. Macron hätte sich auch zu an der Seite von vielleicht Boris Johnson ja zu einer neuen Alliance präsentieren können. Haben sie nicht gemacht. Ja, jetzt eiern sie halt in ihren seltsamen Rollen rum. Friedenstaube Scholz und der, weiß ich nicht, Kampfhahn Macron.
Ja, also wie wollen wir es denn zusammenfassen? Sind hier alle skeptisch oder nur ich?
Wir sagen so, wie Stefan immer sagt, wir glauben erst dran, wenn es geliefert ist. Also.
Ja, das erstmal zurück zu diesen 800.000 Schuss, weil wenn die Lieferungen jetzt begonnen werden, wirklich Ende März, dann wird sich auch alles, dann werden wir auch wieder mehr über die Lage an der Front reden, die wir ja hier verständlicherweise, aber dennoch sträflichst vernachlässigt haben, Dimitri.
Weißt du noch, du hast mal vor ein paar Monaten gesagt, Boots on the ground, amerikanische, ging es um amerikanische Boots on the ground, in der Ukraine ganz und gar unmöglich. Sind wir immer noch bei ganz und gar unmöglich oder sind vielleicht ein paar Special Forces, ein paar Boots on the ground, auch vielleicht in zivilen Boots doch
möglich? Das ist doch mittlerweile unstrittig, ne? Auch wenn das irgendwie gar nicht für große Schlagzeilen gesorgt hat, wissen wir aus den Taurus-Leaks und auch aus ein, zwei anderen Quellen, dass verschiedene Länder Boots on the ground haben und nicht nur um irgendwie diplomatische Vertretungen zu schützen, sondern auch um zumindest ein, zwei Dienstleistungen zu koordinieren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Das ist ja, glaube ich, mittlerweile unstrittig. Ne?
Ja, okay, also so ein paar Boots sind immer on the ground. Wir haben jetzt auch, glaube ich, gelesen diese Woche, dass die Amerikaner doch ein paar CIA-Agenten in der Ukraine behalten haben am 24.02. Ja, nicht alle wurden ausgeflogen. Aber ja, ich meine das jetzt so realer. Ja, eins, zwei Ausbilder, ein paar private Contract-Worker sind immer da. Nee, ich meine so richtig Commitment. Es geht um Commitment. Werden die westlichen Staaten ja, sich mehr committen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie es tun sollten oder wie sie das aussehen soll. Ja.
Also die erste Frage, die du gestellt hast, die würde ich nach wie vor klar mit Nein beantworten. Also keine US-Boots. Das sehe ich auch nach wie vor so, dass die USA sich eher in ein neues Only America and this is first und wie auch immer spulen, als Soldaten in die Ukraine zum Kampfeinsatz zu schicken. Nee, nee, auf keinen Fall. Da vielleicht eher sogar noch nach Israel, aber das ist auch vollkommen im Moment unrealistisch.
Ja, ich glaube
europäisch gesehen, Dimitri, europäisch gesehen, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also wie hieß es da mal so schön, du kannst jetzt so ein Problem wie den Krieg kannst du lange Zeit leugnen und ignorieren, ne? So wie das ja auch viele unserer bekannten Namen in Deutschland machen. Aber die Konsequenzen daraus wirst du nicht ignorieren können. Und die Konsequenzen werden, je länger das Ganze geht, halt immer stärkere Beteiligung und Einbindung sein.
Ja, stärkere Beteiligung. Genau das, darum geht es mir. Also vorhin, vor 10 Minuten etwa, sagtest du, die Staaten, die europäischen Staaten haben jetzt irgendwie was erkannt und machen und tun mehr für die Ukraine. Ja, und der Beweis für mich, dass sie es wirklich erkannt haben, wäre, wenn sie nicht einfach nur die Lieferung hochfahren, sondern halt auch so eine Integration, eine stärkere Integration riskieren. Doch Russland wird nicht einen Untergang der ganzen Menschheit riskieren, wenn er jetzt 10 französische Soldaten bei der Koordination mit der Skype Jida helfen.
Ja, aber hier nochmal zu dem genau, was ich gesagt hatte. Es vollzieht sich ein Bewusstseinswandel, aber das heißt nicht, dass alle aus diesem Bewusstseinswandel, Dimitri, die gleichen Konsequenzen ziehen wie du, was das Richtige für ihr Handeln ist. Ja, du, schau mal, wir haben letzte Woche hier ganz kurz über Transnistrien gesprochen, wo wir sagten, ja, denen geht der Arsch auf Grundeis, weil sie auch nicht sehen, wo es in absehbarer Zeit hingehen soll mit diesem Putin-Puppenregime da. Und du hast ja Leute wie Fico jetzt, die auch auf einmal total abdrehen und sich da in eine bestimmte Position bringen wollen. Also man positioniert sich gerade sehr stark. Ja, man profiliert sich, weil es absehbar ist, dass das Ganze nicht 2024 vorbei ist, sondern auch weit in 2025 und vielleicht auch darüber hinaus Folgen haben wird und sich in Europa einiges ändern wird.
Ja, aber wie positionieren sich? Also wie positioniert sich jetzt Deutschland?
Sollen wir nochmal Deutschland jetzt?
Alle, ganz kurz durchgehen. Also wie positioniert sich Deutschland? Deutschland sagt weiterhin null Risiko. Wir vertrauen den Ukrainern nichts an. Wir liefern die besten und wichtigsten Waffen nicht. Wir achten darauf, dass wir Saldo zu den größten Beitragszahlern gehören. So nach den USA die zweiten, die Zahl muss einfach groß sein. Frankreich positioniert sich wie? Sie haben halt bei der Skype G und so, waren sie weiter vorne als zum Beispiel Deutschland. Ja, waren mit den Briten an der Spitze. Und bei den Panzern haben sie die Deutschen so ein bisschen vorgeschoben, ne, wo Scholz mit dem Leo 2 angefangen hat zu stottern, haben die Radpanzer geliefert, ja, und die Deutschen so unter Zugzwang gebracht. Und ja, wie positionieren die sich jetzt? Rhetorisch rüsten sie auf. Polen rüstet einfach jetzt für sich selber auf. Die Balten erhöhen die Lieferung. Finn und Schweden treten der NATO bei. Aber was ist jetzt mit der Ukraine? Da verzahnt nichts. Da übernimmt, also bei einem Risiko übernimmt niemand was. Ich weiß nicht, ich sehe eigentlich keine große Änderung, ehrlich gesagt. Ich sehe keine große Änderung. Ja, die Europäer haben erkannt, Putin will nicht nur ein paar ukrainische Regionen. Der will die ganze Ukraine und wenn wir dir nicht genug helfen, wird er sie komplett erobern. Und dann steht er vor unserer Grenze. Das haben sie erkannt. Aber was folgt daraus an Entscheidungen? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht die Ukraine retten. Das sehe ich nicht.
Nein, noch einmal, die Konsequenz, die du daraus ziehst, die dir als auch als die richtige erscheint, die muss ja anderen Leuten nicht als die richtige
erscheinen. Nee, muss nicht, aber was haben sie denn daraus gezogen?
Ja, schau zum Beispiel hier jetzt Ficos Positionierung in der Slowakei zum Beispiel.
Ja,
er
so klar.
Er möchte sich gerade etablieren, er möchte ja in die Liga hier von also innereuropäisch Orban aufsteigen und sich auch so absichern. Ich glaube, Thomas, du hattest dazu noch ein bisschen.
Ja, ich hatte.
Die wichtigen Nationen, Deutschland, Frankreich, wie haben die sich positioniert? Ist doch irgendwie.
Also du kannst ja, glaube ich, die Frage auch. Ich finde das schwer, das jetzt auf eine Nation tatsächlich runterzubrechen, weil auch in den Nationen gibt es ja verschiedene Parteien. Und in Deutschland ist gerade, glaube ich, die relevante Frage, wie hat sich die Kanzlerpartei positioniert? Ja. Und in der Kanzlerpartei gibt es ja grundsätzlich Leute, die Bild auf den ganzen Konflikt haben, das wir wahrscheinlich für klarsichtig halten. Also Stichwort Pistorius und die Leute um ihn rum. Und dann hast du eben aber Scholz mit seinen beiden Friedensengeln Stegner und Mützenich, die irgendwie...
Diejenigen, die Deutschland führen, haben sich wie positioniert?
Die haben sich so positioniert, dass sie sagen, Chamberlain, machen wir nochmal.
Ja, und das ist doch nicht keine Verbesserung.
Nein. Also.
Und Frankreich, Macron, hat sich wie positioniert? Ich werde im nächsten Wahlkampf den Churchill. Feldmarschall spielen. Den Churchill spielen, rhetorisch, ja. So. Geändert hat sich nichts.
Also bei Frankreich mag ich jetzt einen Schritt zurückgehen, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Aber in Deutschland, Dimitri, wundere ich mich über deine Verwunderung. Wo hast du diese Erwartungshaltung
hergenommen? Nee, ich habe keine Verwunderung. Nein, ich habe keine Verwunderung.
Wo hast du diese Erwartungshaltung hergenommen, dass, also, ich meine, Scholz ist dieser Kanzler. Wir haben ihn schon seit, ich meine, wir haben diese kurze Zeitenwende-Rede gehabt und seitdem hatten wir ja alles. Es wird eventuell nur noch katastrophaler mit ihm.
Ich habe keine Verwunderung. Ich habe Scholz noch nie was abgekauft. Sobald er die 100 Milliarden erwähnt hat, habe ich diese 100 gesehen und sofort gewusst, das ist alles nur Ablenkmanöver. Und es hat sich überhaupt nichts geändert. Ich hatte Hoffnung ich habe jetzt das hier berichtet, ne, vor 2 Monaten oder 3, wenn die Europäer erkannt haben, dass das hier erstens nicht so ein einmaliges, so eine Katastrophe ist, die über die Ukraine hereingebrochen ist und jetzt muss man dir einmalig helfen, sondern nee, das ist ein Krieg, wo einer verliert. Und die Europäer sitzen mit im ukrainischen Boot. So, wenn sie das erkannt haben, dann kann es zum Besseren werden. Das Jahr 2024 kann so schon ein entscheidender Schritt gewesen sein, wenn man dann irgendwann zurückguckt, zur Besserung, zum Sieg, ja, über Russland. Aber das passiert nicht. Noch ist das nicht geschehen. Nee, das sehe ich nicht. Und ich wundere mich auch nicht. Aber ich nehme hier zu viel Platz ein. Redet ihr
mal. Ich meine, da mal dann an der Situation hier meine Frage an unsere beiden Journalisten hier, Markus Pülking und Thomas Lörs. Ich meine, würdet ihr euch ein Sexvideo mit Olaf Scholz angucken?
Lieber als mit Stegner, aber beides ungern.
Wenn die zusammen? Ja, wir könnten ja mal so eine Hitlist machen, mit wem wir uns das wirklich niemals angucken würden, denn es werden ja viele solche. Ich fand das in der Habt ihr gelesen Bild hier runter.
Ja.
Ich finde es hervorragend, dass das mal thematisiert wird, weil natürlich hat Wladimir Putin in seinem Geheimschrank hunderte, wenn nicht tausende solcher Videos, die eingesetzt werden können. Und ja, es wäre ja vielleicht auch mal interessant, etwas mehr Leben in diese sonst graue und, ihr habt es gehört, den Herrn Nabokov bis in die Verzweiflung treibende deutsche, wie sollen wir sie nennen, Ukraine-Politik oder ist es immer noch unsere good old Russland-Politik, die wir da machen? Mit dem ewigen Traum, dass es dieses Russland noch einmal in schöner Form geben wird. So, jetzt möchte ich aber doch noch jetzt habe ich Herrn Nabokov, glaube ich, gerade soweit, weil ich wollte noch mal zu Fico. Mhm. Weil, Thomas, erzähl mir wirklich noch mal, Fico dreht er gerade ab. Ich habe in den letzten 2 Wochen immer mehr so am Rande mitbekommen. Was ist denn aus Slowakei gerade los?
Ja, gut. Ich habe heute noch mit Palo, mit meinem Kontakt aus der Slowakei, den ich da letztes Jahr besucht habe, auch mal drauf angesprochen, einerseits, weil ja Tschechien und Slowakei ja gerade problematisch die Beziehungen sind und die da irgendwie die bilateralen Kontakte von Tschechiens tschechischer Seite erstmal aufkaufen wollen und fragte, was ist denn da los? Sind die jetzt quasi auf dem Tiefpunkt angelangt und gehen jetzt komplett getrennte Wege? Nein, er sagt, das ist alles ein bisschen größer als scheint. Tschechien will Druck auf die Slowakei ausüben, um mehr für die Ukraine zu tun. Als ich dann noch sagte, Fico wäre ja gegen die Ukraine, sagte dann der Paolo zu mir, nein, nein, Thomas, Fico ist nicht gegen die Ukraine, er ist dagegen, dass Waffen geliefert werden an die Ukraine. Er ist halt eher russisch eingebunden, will irgendwie eher mit Putin, obwohl er mit Paolo mir dann erzählte, dass Putin wohl gesagt haben soll, ihm ist es egal, ob die Slowakei Waffen an die Ukraine liefert oder nicht, weil das ist so ein winzig kleines Land im Vergleich zu den anderen Ländern in der EU. Und man muss auch sagen, die Slowakei braucht die EU. Sie ist wie auch angewiesen auf Gelder. Es geht finanziell der Slowakei auch gerade nicht gut. Also was mir Paolo jetzt schon zweimal erzählt hat, war, dass das Kindergeld im nächsten Jahr erniedrigt wird. Statt 120 Euro kriegst du noch 80 Euro pro Monat pro Kind. Aber selbst, dass sich wohl das eigene Gehalt verdoppelt von 5 auf 11.000 oder mehr als verdoppelt. Sprich, er dreht ein bisschen am Rad. Er ist halt so, wie er immer ist, sehr populistisch unterwegs. Man darf aber auch nicht vergessen, in 2 Wochen sind Wahlen in der Slowakei. Da wird ein neuer Präsident gewählt. Čaputová, die eher proeuropäisch ist, tritt nicht mehr an. Die aussichtsreichsten Kandidaten aktuell sind Ivan Korčok und Pellegrini. Ivan Korčok ist parteilos, NATO, pro-westlich. Pellegrini ist ja in der Dreierkoalition mit Fico in Hlas. Und natürlich will Fico Pellegrini als Präsidenten haben, damit er weiterhin seine Politik machen kann, obwohl das Fico ist schon eine mittelschwere Katastrophe für die Slowakei. Wenn Pellegrini Präsident wird, wird es nur noch schlimmer. Das bedeutet noch mehr Isolation für die Slowakei in der Europäischen Union. Wer es wird, kann man nicht sagen. Keine Ahnung, kann ich nicht prognostizieren. Korčok, Fico, also auf die beiden wird es hinauslaufen. Es gibt dann nochmal eine zweite Wahl, wenn keiner mehr als 50% hat. Also wir werden Anfang April dann nochmal sicherlich eine Wahl haben. Und dann steht es fest. Aktuell, deshalb erkläre ich mir auch ein bisschen, dass er vielleicht noch mehr am Rad dreht als sonst, weil seine populistischen Reden sind ja meistens an sein eigenes Volk gerichtet und nicht an die Außenwelt, sondern damit will er sein eigenes Volk manipulieren, bespaßen und dementsprechend, ja, über die Slowakei zu reden ist aktuell nicht schön.
Ja, worüber ist es schon schön in dem Sinne, ne? Aber Frage hier auch, also auf jeden Fall ein Auge drauf zu werfen, weil sich hier ja immer wieder auch die Frage stellt, wie viel Probleme im eigenen Haus sich die Europäische Union erlauben kann. Also ne, ein Orban reicht, beziehungsweise auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur Europäischen Union, Serbien, Bosnien, auch Einfallstore, wie wir gesehen haben. Kommen wir doch aber mal zu einem ganz interessanten europäischen Land, nämlich Italien. Da haben wir eine neofaschistische Regierung, die absolut pro NATO und pro Ukraine ist, Frau Meloni. Und wir haben den Papst, der, weiß ich nicht, das Gegengewicht bildet zu Frau Meloni und den Vatikan aber immer noch in der richtigen Balance zur ewigen, ja und vielleicht ja auch christlichen Bruderseele dann geneigt hält, sodass der Steiß immer auch zum christlichen Friedensgruß gereckt bleibt. Was ist los mit dem Papst? Habt ihr gehört? Diese seltsame Aufforderung, weil ich meine, mal kurz zum Framing, zu erwarten war, dass wir jetzt hier 2024 diesen steigenden Boxgesang der Propaganda halt haben. Ah, wir hatten ja diese ganzen medial inszenierten Ereignisse angefangen, auch hier nicht zuletzt von Putins Tucker Carlson Interview und den ganzen Sachen. Jetzt haben wir mal wieder diesen Mann in Weiß und korrigiert mich, wenn ich es falsch zitiere, aber er sagt, die Ukraine solle doch die Courage haben zu kapitulieren. Nee, Verhandlungen.
Zur weißen Fahne.
Die weiße Flagge
zu hissen. Die weiße Flagge zu hissen und Verhandlungen zu beginnen. Und ja, da würde ich mal gerne eure Stimmen zusammeln. Wer möchte beginnen? Markus, du vielleicht?
Tja, der Papst sagt, gegen das Böse sind selbst Götter machtlos. Müsst ihr euch leider ergeben, ne? Irgendwie so die Nachricht, die man, wenn man möchte, daraus destillieren kann. Also der ist ja im Prinzip schon die ganzen letzten 2 Jahre über durch, wie soll man sagen, Äußerungen aufgefallen, verdächtig
durch
machen.
Russland-freundliche Äußerungen, durch Aufforderung der Ukraine zu Waffenstillstandsverhandlungen, zur Aufgabe und so weiter. Ja, ja.
Genau, das irgendwie legt die christliche Ethik so aus, dass der Schwächere nachgeben muss und dem Stärkeren was anbieten muss, damit der Frieden auf Erden gewahrt bleibt. Man kann jetzt, glaube ich, viel über die Hintergründe spekulieren. Es ist ja ein Papst aus Südamerika, der vielleicht in manchen Punkten einen anderen Blick auf die europäische Geschichte hat, als es vielleicht Johannes Paul II. Noch gehabt hätte mit seiner polnischen Sozialisation und mit seiner kommunistischen Erfahrung. Das spielt vielleicht eine Rolle. Trotzdem ist es natürlich, er schlägt sich da ja schon sehr eindeutig auf die Seite des Angreifers, ne? Er sagt jetzt nicht, beide sollten irgendwie gucken, dass sie vielleicht zur Verhandlung kommen. Auch Putin könnte mal in sich gehen und überlegen, ob er nicht auch Frieden stiften will. Das wird ja irgendwie völlig ausgeschlossen, so als ob es vielleicht auch in der Natur der Dinge liegt, dass Russen keinen Frieden schließen können. Und dass deswegen diese Option allein der Ukraine vorbehalten bleiben muss. Also, ja, was soll man dazu sagen, ne? Also ich habe mir irgendwie so im Spaß gedacht, er versucht das morgenländische Schisma irgendwie wieder rückgängig zu machen, als sich damals die Kirche von Rom und die Ostkirche abgespalten haben. Versucht er jetzt irgendwie wieder Nähe zur Orthodoxie herzustellen und zu Kirill, der den Krieg ja preist und feiert. Und natürlich ein schwacher Erklärungsansatz, der auch nicht ernst gemeint ist. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, warum er diese Äußerung tut. Es ist natürlich vielleicht aus der Logik der katholischen Kirche so, dass für die der wichtigere Markt und die wichtigere Zielgruppe längst außerhalb von Europa liegt, in Ländern, die vielleicht geneigt sind, diesen ganzen russischen Dekolonialisierungsquatsch zu glauben. Und da verfängt das vielleicht irgendwo und dann sagt, ja, die Russen kämpfen ja gegen den Westen, kämpfen für die christlichen Werte und kämpfen gegen Mächte, die immer nur kolonialisiert haben. Völlig ausklammernd, dass Russland selbst ja, heute größte noch bestehende Kolonialmacht ist. Darauf zielt er vielleicht. Und ansonsten finde ich es halt schwach, ne? Also im Prinzip greiser alter Mann. König Theoden aus Herr der Ringe irgendwie von Grima Schlangenzunge verführt und brabbelt da völlig realitätsfremde Thesen von der weißen Flagge und von der Stärke und Intelligenz, dass man aufgibt, sich geschlagen gibt. Weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie es hier weiter aufgefasst wird und wie sich auch Akteure der katholischen Kirche hier in Deutschland dazu positionieren werden. Das habe ich noch nicht verfolgt. Ich habe aber in der Vergangenheit insbesondere aus katholischen Kreisen in Deutschland schon ein gewisses Bekenntnis dazu wahrgenommen, dass es richtig sein kann, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen, was ja für Christen schon durchaus keine ganz leicht zu formulierende These ist.
Dann mag ich ganz sanft formulieren an der Stelle, dass ich mich eher dann hier selber gerne wundern würde darüber, dass vom katholischen Papst irgendeine Art von Friedensweitsicht eingefordert wird. Wir reden hier über das Oberhaupt der Vatikanischen Kirche und wir wissen um die Netzwerke der Vatikanischen Kirche. Wir wissen, ja, wer mag, kann sich mal mit dem Namen Licio Gelli beschäftigen in italienischen Kreisen und die dazu wunderbar kompatiblen neomafiosen Netzwerke des Putin-Clans, die ganz hervorragend über Berlusconi Anschluss gefunden haben an den italienischen Mafiamarkt. Also mich würde, mal ganz davon abgesehen, dass Christentum, ja, worüber reden wir? Wir reden über eine unglaublich aggressive religiöse Sekte und ihre 2000-jährige Verbrechensgeschichte, dann auch kein Wunder sein sollte, dass man da durchaus bereit ist, denjenigen zu unterstützen, von dem man glaubt, dass der ja, die meisten Toten produzieren kann.
Darf ich da, mir, wo gerade keiner was sagt, was mir im Kopf durchgeht, ist, ja, seit in den letzten 2 Jahren haben sich Personen moralisch bankrott erklärt und auch Organisationen. Personen, zum Beispiel alle, die diese Aufforderung zu Waffenstillstandsverhandlungen, diese Friedens, was waren das, Friedensbriefe oder diese Listen, oh Gott, das ist Alice Schwarzer, ja, Habermas. Also wie nennt man das? Irgendein Pazifismus, also so ein unklarer Pazifismus oder so ein allgemeiner Pazifismus, wie nennt man das?
Es gibt so einen Begriff Vulgärpazifismus oder Lumpenpazifismus.
Ne? Ja, vielleicht jetzt, Vulgärpazifismus, genau.
Ja.
Und ja, viele Organisationen gehören für mich auch dazu. Also große auch. Die UNO, IKRK, also Rote Kreuz. Wie heißen die mit Human Rights? Die Schwarz-Gelb als Brand Colors.
Human Rights Watch.
Human Rights Watch, genau. Ach, so ziemlich alle haben gezeigt, dass sie, ja, ich weiß nicht, zu strategischem Denken nicht fähig sind oder nicht langfristig denken. Sie denken halt einfach nur, jetzt gibt es ein Leid und wie kann man das auf kürzesten Wege lindern oder stoppen? Und das soll jetzt dann einfach gemacht werden. Die Waffen sollen schweigen. Ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie einfach nur eine kindische Vorstellung.
Das ist die Oropax-Fraktion.
Wie?
Das ist die Oropax-Fraktion, die dir irgendwas in die Ohren stopfen wollen, dass du die Raketen nicht hörst, die auf Odessa gefeuert werden, dass du nicht hörst, wie die Leichenberge sich häufen in Avdiivka. Das sind diejenigen, die dir das ganze Oropax in die Ohren stopfen wollen und sagen würden, kein Krieg, kein Krieg, kein Krieg. Das ist diese Botschaft, kein Krieg. Das ist Leugnung. Das ist Leugnung der Realitäten.
Ja, das ist ja, kannst du ja verkürzt sagen, das sind Leute, in deren Augen Krieg erst dann ist, wenn das Abfall sich wehrt. Und solange es sich, genau, in Putins Worten, die er selbst ja auch zitiert hat, mal auszudrücken, solange sich die Schöne fügt und die Dinge über sich ergehen lässt, ist es ja kein Krieg, sondern Frieden. Und was da hinten in der Slawenwalachei passiert, muss uns hier im Westen ja auch nicht so sehr beschäftigen. Die haben ja immer schon in Leid und Unglück gelebt, das ist nun mal deren Los. Und Hauptsache ist, wir müssen da nicht irgendwie Nachrichten lesen, in denen das Wort Krieg vorkommt.
Und um auch ganz sicher zu sein, dass du nicht Partei ergreifen musst, dass du nicht Position beziehen musst, wer du bist, was du willst, hast du immer Leute um dich herum, die dir so kleine Leiterchen anhalten, auf die du dann hüpfen kannst, auf so eine Metaebene von, ja, Krieg ist ja schlecht. Immer. Krieg ist immer schlecht. Ja, und schon bist du auf so einer Metaposition und hast nichts mehr damit zu tun.
Ist fein raus. Und es ist trotzdem Schreck, weil du kannst es ja aus unserer eigenen Geschichte immer gut umdrehen, dieses Argument, und sagen, also das Dritte Reich ist halt nicht durch Friedensverhandlungen zu einem Ende gekommen, sondern durch Krieg, den es selbst begonnen hat. Und dieser Krieg ist irgendwann umgeschlagen, in dieses Reich heimgekehrt sozusagen und hat dafür gesorgt, dass das Hitler-Regime weggepustet wurde, dass Westdeutschland eigentlich infolge dieses Krieges einen wirtschaftlichen Boom erlebt hat, dass wir alle soziale Freiheiten hier bekommen haben, die ausgerechnet die Länder im Osten, die massiv unter unseren Truppen gelitten haben, nicht bekommen haben und denen wir das heute irgendwie verwehren wollen. Sagen, naja, also für unsere Ruhe müssen die halt zurückstecken, müssen halt akzeptieren, dass sie nicht ganz so viel Freiheit haben können und ganz so viel Wohlstand, wie wir es die letzten 8 Jahrzehnte hatten.
Ja, ich mache jetzt eine Überleitung, Leute, pass mal auf. Also, diesen Frieden in Europa und in der Welt, das haben amerikanische Panzer und Bomber gebracht, ja, mit Gewalt. Und damit kommen wir auch zu den USA und Joe Biden State of the Union Rede. Das ist meine Überleitung. Geil, oder? Geil, oder? Ja. Wer hat sie verfolgt? Wer kann sie zusammenfassen? Was hat Biden gesagt?
Oh, ich möchte zitieren, wenn ich darf.
Bitte.
Komm, einmal hier im US-amerikanischen Original. In a literal sense, history is watching. History is watching just like history watched 3 years ago on January the 6th, when insurrections stormed this very capital and placed a dagger to the throat of American democracy. My message, und jetzt lasse ich ein bisschen aus, my message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down.
Ja, mit dem Walken hat das irgendwie, ne? Dass die USA gleichzeitig walken und Kaugummi kauen kann, hat er auch schon mal gesagt, ne? Ich habe damals schon gefragt, warum bringt er gerade dieses Bild? Vielleicht, weil er genau das, weil er genau weiß, dass er das nicht kann, dass die USA das nicht mehr können. Die können es nicht mehr gleichzeitig mit China und Russland aufnehmen. Das ist ja die ganze Problematik, in der sie feststecken. Und jetzt sagt er, er würde vor Putin nicht weglaufen. Ja.
Also ich würde sagen, er macht jetzt das, er macht alles das, was er machen kann. Und ich würde Biden hier auch attestieren, dass das sein Beweggrund ist, in diese wahnwitzige zweite Amtszeit gehen zu wollen. Denn da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, unter irgendwelchen anderen Umständen. Wenn wir nur sagen, Joe, ja, time to rest. Also mach es, bevor du am Schreibtisch umkippst und tot bist. Denn dafür gab es ja auch schon Beispiele in der US-amerikanischen Vergangenheit. Aber er sagt, I will not bow down. Der nächste amerikanische Präsident, den er hier sozusagen das Feld bereiten würde, könnte dann sagen, we will stand our ground. Denn das wäre die Konsequenz, die man aus diesem wir werden nicht weggehen irgendwann ziehen müssten. Das wären ja irgendwann auch, wie du vorhin fragtest, vielleicht mal dann die Boots on the ground. Aber das sagt Biden nicht, weil er das auch nicht versprechen kann.
Ja. Also ich fangen wir mal bei dem ich lauf nicht weg an. Wie genau ist er nicht weggelaufen, indem er der Ukraine halt ein Hilfspaket nach dem anderen so zugeschmissen hat? Ja, also ein Kind in der Klasse rastet aus und hackt eine Mitschülerin die Hand ab. Der Lehrer verschanzt sich hinterm Pult und schmeißt dem Opfer so Mullbinden zu und sagt, halte durch, halte durch. Und dann schreit er dem massakrierenden, verrückten Kind noch irgendwie zu, ich werde nicht weglaufen.
Nee,
nicht nachgeben.
Aus deiner Stimme spricht eher die absolut verständliche Bitterkeit, die wir heute im März 2024 haben, nachdem wir dieses wirklich unwürdige Schauspiel im Kongress jetzt schon wie lange beobachten. Nein, die Jahre 22, 23 hat Biden ja dieses Bowdown in Führungsstärke mit Johnson damals auch bewiesen, ja, dass eine Richtung gegeben wird. Ohne diese Richtungsangabe wäre doch in Deutschland gar nichts passiert. Ja, ohne dieses sich ausrichten zu können an diesem 80-jährigen Mann, der nicht Bowdown, ja, der hier Rückgrat beweist. Und er hat es ja wirklich getan, aber die Bitterkeit, die Bitterkeit jetzt zum Beispiel, die kann ich absolut nachvollziehen, indem, ich sagte es ja gerade, wie wundervoll wäre es, wenn die Demokratische Partei in den USA eine gleich starke, bis vielleicht sogar noch stärkere, jüngere Alternative zu Biden selber jetzt schon bieten könnte, wenn sie nicht so sehr angewiesen wäre auf diesen Joseph Biden. Ja, darum, das ist doch auch die große Schwäche, die da ist.
Ja, hätte Fahrradkette. Die USA verschrotten jetzt live gerade Panzer und liefern sie nicht die Ukraine. Ist das nicht, ich beuge mich nicht? Weiß ich nicht. Ist das die Führungsstärke? Er hat zugesehen, dass die Europäer nicht einen kompletten Nervenzusammenbruch kriegen im Angesicht des Krieges in Europa und sich nicht gleich Putin irgendwie auf Knien in Staub werfen vor Putin, ja. Weil wir wenigstens am 24.02. aufhören, an seinen langen Tisch nach Moskau zu fliegen. Ja, er hat so eine Führung von hinten, heißt es ja. Ja, das ist ja die Strategie. Die Europäer nicht irgendwie in die zweite Reihe entlassen und sagen, hier, der Onkel Joe, der ist wieder da und übernimmt jetzt hier wieder die Führung und sagt, wo es lang geht, scheißt die Ukraine mit Waffen zu und die Europäer können von hinten so ein bisschen so die Checks, die Geldscheine zustecken und dem G.I. Joe helfen. Nee, da hat er gesagt, wir sind da, aber ihr seid in erster Linie. Ja, wir helfen euch und koordinieren und organisieren und verhandeln und finden irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner und so weiter. Das schon, aber nicht weglaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er einfach stehen geblieben. Vielleicht ist Biden nicht in Fight gestiegen mit Putin, aber auch nicht davongelaufen. Vielleicht ist er einfach nur so stehen geblieben.
Und an der Stelle, Dimitri, an dieser wunderbar auch provokanten Schnittstelle würde ich den Ball gerne mal ins andere Feld zurückspielen. Denn was die USA in all ihren Kriegen der letzten vielleicht 70 Jahre irgendwann mal gelernt haben, ist, dass Regime-Change keine einfache Sache ist. Und nur weil dieser Regime-Change damals in der BRD nach 1949 so hervorragend funktioniert hat, musste er nicht irgendwo anders auch funktionieren. Und ihr wisst alle genauso gut wie ich, wie er in Afghanistan gescheitert ist, wie er eigentlich auch im Irak niemals wirklich das gebracht hat, was versprochen wurde. Von russischer Seite wird jetzt angeboten, dass Julia Nawalnaja zur State of the Union kommt. Als was? Ja, ganz als eindeutig. Als nein. Jetzt bevor wir es satirisch kommentieren. Erst einmal wirklich in der nüchternen Funktion als größte Stimme dessen, was wir hier immer so fragwürdig als russische Opposition bezeichnen.
Als Symbol des guten Russen.
Was auch immer. Jetzt können wir ja abrufen, Maskottchen, Symbol des guten Russen. Das kannst du ja alles dran abspielen, wie man das als Meme verwandeln kann. Aber Dimitri, an der Stelle, ja, da ist doch nichts, worauf du irgendwie jetzt eine Hoffnung setzen kannst.
Nö.
Das Einzige, die Erkenntnis ist ja, dass, Regime-Change ist möglich, wenn du die Abrahams und Saluzhny auf dem Roten Platz hast, wie in 1000 Memes gesehen. Mit Augenzwinkern, weil das nie jemand wirklich real vorhatte. Nur es wurde mal in Betracht gezogen, als man merkte, wie einfach Prigozhin schon durchgekommen war. Dann siehst du auch, dass weder die Europäer noch die, schon gar nicht die Amerikaner, irgendein Interesse haben, in Russland einzumarschieren. Wozu? Wer will sich dieses Land aufhalsen? Mit welchem Ziel? Hä? So. Und das ist dann die Sache, ja, was passiert dann in Russland? Was geht da jetzt weiter vor? Und da ist ja nichts gerade. Da ist nichts. Und dieses Nichts hat sich jetzt nochmal in diese Blumenberge auf dem Borisow-Friedhof verwandelt, wo wir gesehen haben. Da haben wir das Beste gesehen, was Russland gerade zu bieten hat. Menschen, die ihren letzten Mut zusammennehmen und dahin gehen. Das ist ja das Beste, was Russland uns gerade zu bieten hat. Das sind diese Menschen. Aber sonst ist nichts. Und wer darauf gehofft hat, jetzt mal hier Julia Nawalnaja als Erbin oder als neue Wortführerin, russische Tichanowskaja, wobei das ja auch schon wieder eine fragwürdige Ausrichtung wäre, die jetzt die Opposition eint und politisch wird und das Erbe von ihrem Mann fortführt und so. Ja, ihr Angebot ist jetzt, man soll diesen Hai-Nun gegen Putin machen bei der Wahl. Diese Aktion, man soll erst um 12 Uhr mittags am letzten Wahlsonntag zur Wahl erscheinen und dann entweder gegen Putin oder das Wahlzettel mitnehmen oder kaputt machen. Und ja, Dimitri, das ist alles.
Ja.
Mehr ist nicht da.
Lass uns das kurz besprechen, aber dann möchte ich zu beiden zurückkommen, wenn es geht. Ja. Also, wovon Stefan hier spricht, ist, dass das Team Nawalny, die russische Opposition, liberale Exil, whatever. Also Julia Nawalny hat dazu aufgerufen, war aber vorher schon so geplant, war es ja nicht neu. Man soll, die Wahl Anführungszeichen geht in über 3 Tage und man soll am letzten Tag hingehen und Riesenschlangen erzeugen. Gegen Mittag um 12 sollen alle kommen. Das ist, wie nennt man das, wenn alle sich so auf dem Platz treffen und gleichzeitig so eine Bewegung machen und irgendwie tanzen und sowas?
Flashmob?
Flashmob, ja, das ist so eine Art Flashmob, ist das. Ein politischer Flashmob, ja. Viel kannst du nicht mehr machen als Opposition. Du musst zu Taschenlampen greifen, um irgendwie Aktionen zu veranstalten, um sich irgendwie gegenseitig Kraft zu geben oder whatever. Also um irgendwie Stärke zu demonstrieren. Und das haben die sich jetzt eben ausgedacht. Wir delegitimieren die Wahl, indem wir um 12 Uhr am letzten Tag, am letzten Wahltag hingehen. So, davon spricht der Stefan und sagt, dass das erbärmlich ist. Sagst du das? Ich finde das erbärmlich.
Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also, das hat, also dass es jetzt nochmal kommt. Es war ja schon nach der Verhaftung Nawalnys 2021 diese Aktion mit den Smartphones und den Taschenlampen. Ja, man soll in den Hinterhof gehen und dann Taschenlämpchen Leuchte spielen, damit alle sehen, dass sie nicht alleine sind. Damals war es schon erbärmlich, Dimitri. Jetzt ist es ein Schritt weiter, weil Nawalny ist tot. Wir haben 7 Tage noch bis zu diesem endgültigen faschistischen Plebiszit. Das Spiel ist aus. Und alles, was sie zu sagen haben, ist... ich meine, dass sie heulen, dass sie wehklagen, dass sie verzweifelt sind und weiß ich nicht, wie viel ihr russische Stimmen so in den letzten Wochen gehört habt. Das geht, finde ich, durch alle Ebenen, durch diese Erschütterung nach dem Tod von Alexei Nawalny. Das ist alles, ja, und dann die politische Forderung, ja, wir machen Hai-Nun gegen Putin.
Ja, das ist halt kein Schach, ne? Man kann immer weiter irgendwelche Figuren hin und her schieben.
Ja, Dimitri,
und Aktionen
Dimitri, demonstrieren. Ne? Ich würde sagen, bei den Realitäten, die du jetzt, ich würde sagen, bewaffnet euch. Sorgt dafür, dass ihr irgendwo Waffen herbekommt.
Ja, das kann man leicht vorschlagen.
Nein. Nicht vorschlagen im Sinne von wegen hier stürmt irgendeine, was weiß ich, Zentrale. Nein. Das sind weitaus komplexere Prozesse, zu denen irgendwelche Aufrufe billige Rhetorik wären. Das meine ich nicht. Ich meine das im Sinne von seht zu, dass ihr euch selber schützen könnt.
Ach, das meinst du? Ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ne? Also Gewalt wird übers Land kommen, bewaffnet euch, kümmert euch um euch selbst. Das meinst du, ja? Ja. Ich würde politisch bleiben und würde sagen, flieht aus dem Land und versucht den bewaffneten Streitkräften, die gegen Putin kämpfen, euch anzuschließen, also der ukrainischen Armee. So. Die da bleiben, ja, könnt euch gerne bewaffnen, aber... Mach das mal. Ist mir auch egal. Können wir zu beiden zurückkommen?
Dann möchte ich eine Überleitung haben, die der erste nichts nachsteht.
Pass auf. Das Deutsche Reich wurde durch amerikanische Boots on the Ground befreit und das Russische Reich wird durch ukrainische Boots on the Ground befreit werden. Beiden. Ich will nochmal, wir können gerne über Nawalny zurückkommen zu State of the Union. Meiner Meinung nach wollte Biden von ihr nur eins, schöne Bilder. Schöne Bilder, die in seine Agenda passen. Ich bin der Führer der freien Welt, ich unterstütze hier die guten Russen und whatever. Ich erinnere mich daran, dass er Putin gedroht hat, oder nicht gedroht hat, seine Worte waren, also die von beiden, das wäre eine, wie hat er gesagt, eine sehr dramatisches Ereignis für Russland, wenn Nawalny im Gefängnis sterben würde, wie hat er gesagt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlimm für Russland. Könnte ich auch nicht mehr erinnern, was
genau. Blinken sprach damals, es würde dann katastrophale Folgen.
Ja, katastrophale Folgen. Das, genau, so ist ähnlich, was Biden auch gesagt haben. Es wird katastrophale Folgen haben. So, viele haben daraus gemacht, Biden droht Putin im Falle von Nawalnys Tod, Ermordung. Natürlich haben die das so formuliert, Blinken, Biden, dass da keine Drohung rausgelesen werden kann, sondern einfach nur, wenn du das tust, das wird für dich sehr schlimme Folgen haben, also du wirst sehr traurig sein oder das Volk wird aufstehen, da ist nichts. Das soll nur stark klingen, da ist aber nichts drinne. Ja, du sollst nur vor deinem Publikum dastehen wie jemand, der Putin gemaßregelt hat. Und mir gefällt immer mehr dieses Klassenlehrer, Schullehrer-Bild. Ja, das ist der Biden mimmt da den Lehrer und sagt, aber hier, wenn du noch ein Kind umbringst, ne, das wird für dich in deiner Schulkarriere echt, echt schlecht machen.
Kriegst einen Eintrag ins Klassenbuch, wenn du das nochmal machst.
Sowas. Du wirst das sehr bereuen. Also, naja. State of the Union. Also der hat jetzt gesagt, mit Putin, den kenne ich schon lange und ich werde nicht weglaufen und nicht nachgeben. Okay. Trump hat versucht, einen Putsch zu machen. Hat er sowas gesagt? Ich hoffe ja, aber mindestens hat er es durchscheinen lassen. Okay, wissen wir auch ohne ihn. Ist das jetzt mehr als nur ein Wahlkampfrede? Warum diese Begeisterung? Weil er schöne Sachen sagt?
Weil Frau Zelenska ja auch aus gutem Grund nicht dorthin gereist ist, um neben Julia Nawalnaja zu sitzen, was zu vielen interessanten Diskussionen gesorgt hat. Ihr erinnert euch, wir hatten uns ja auch mal hier vor einigen Wochen gefragt, ob der Tod von Nawalny hier zu neuen Bündnissen führen könnte. Und immer wieder können wir unterstreichen, nein. Eher zu ganz neuen, klareren Frontlinien. Und hier haben wir eine dieser Frontlinien gesehen. Und Dimitri, da möchte ich dir sagen, dieses nur eine Wahlkampfrede, Biden befindet sich gerade schon zum Warmlaufen, zu diesem irrsinnigen, wahnwitzigen Wahlkampf, den er sich da nun antun wird. Und im Rahmen dessen war das ein Pfund, mit dem er sehr gut gewuchert hat. Nur, klar, aus Russland hatte er Julia Nawalnaja anzubieten, eine Verliererin. Und man setzt sich nicht gerne neben Verlierer. So wichtig und so nett und so pietätvoll das jetzt im Moment auch sein konnte. Aber du siehst es immer daran, wie die Debatten verlaufen, ob man der Ukraine einen Sieg zutraut. Und daran wird ja schon seit einiger Zeit jetzt über diesen Winter halt propagandistisch auch und ja auch militärisch sehr gut fein gearbeitet, dass dem nicht so ist. Und dieser Sieg der Ukraine, wenn wir ihn hier mal so ungewöhnlich überraschend, dass jetzt vielleicht auch kommt, mal hier kurz in die Diskussion mit einbauen, dann besteht ja immer die Frage, was dann? Also okay, die Ukraine befreit ihre Territorien 1991, okay, inklusive Krim, alles toll. Reintegration Donbass, nicht einfach, okay, wird gemacht, alles mal gesetzt. Aber da ist ja diese Grenze und da ist ja dieser Nachbar.
Wie hast du es eben formuliert? Was ist nicht? Die Unterstützung der Ukraine nicht genug oder was war das?
Ja, weil du unterstützt gerne einen Sieger. Und du sitzt ungern neben einem Verlierer.
Mhm. Ich meine, Biden wollte Bilder, wie er Selenskaja und Nawalnaja das Händchen hält.
Ja, das wäre natürlich in diesem 20. Jahrhundert Weltbild, aus dem ja auch er kommt, im Sinne von hier Russland und Ukraine, das gehört ja als Problem irgendwie zusammen, wird als Problem irgendwie gelöst. Wäre sein Idealbild gewesen. Das hat er nicht bekommen. Okay.
Und das beinhaltet, wir können da halt nichts machen. Ist halt ein störender, nerviger Son of the Bitch, der Putin, und ein Butcher und ein Diktator und weiß ich was. Aber die USA ist untröstlich. Die USA ist untröstlich und wir werden bis zum Schluss euer Händchen halten.
Naja, das ist es doch. Die USA werden sich und wollen sich auf ihre Rolle in einer neuen Weltordnung auch vorbereiten. Ja. Und da ist die Unterstützung der Ukraine nur ein Faktor.
Ja, also eigentlich sind wir doch schon in dieser multipolaren Welt, die Putin herbeibomben möchte, und die USA sind okay damit.
Ja, das sind wir nicht ganz, das stimmt ja so nicht, aber wie wir ja gerade auch gesehen haben an diesem Beispiel der ganzen Leute hier, ja, das ist aufgezählt, ne, Papst, Alice Schwarzer, dieses ganze Masken fallen lassen, auch der letzten 2 Jahre, dieser Reality-Check, den hast du ja jetzt auch politisch. Ja, du siehst ja jetzt, was Allianzen wert sind, beziehungsweise du hast es vorhin mit Organisationen schon aufgezählt, Human Rights Watch, Amnesty International.
Ah ja, die meine ich.
Fang doch gleich bei der UNO an.
Habe ich, da fange ich an. Das ist die größte Illusion, ja.
Und Illusion in dem Sinne, als wir es mit politischen Großordnungen zu tun haben, die jetzt im freien Wandel sind, würde ich sagen.
Ja. Hier, wir haben unsere beiden Kompagnons verloren, Thomas und Markus. Dozieren hier vor uns hin.
Kein Problem. Ich würde gerne noch über Nadirstein reden.
Ja, mach, das passt noch gut. Hervorragend. Du hast noch was zu
sagen.
Was treibt der überhaupt?
Gibt's den noch?
Ja, der hat heute, ist bei der Berliner Zeitung ein Interview mit dem online gegangen.
Mhm. Was ist in dem Stasi-Blatt?
Ja, ich habe es mir durchgelesen, das Interview. Ein paar Punkte möchte ich mal ansprechen. Einerseits erzählt er so ein bisschen, ja, er war total überrascht über die langen Schlangen für ihn, dass da so viele Leute sind. Hat dann aber auch erzählt, ja, ich werde da manchmal angesprochen. Boris Borisowitsch, ich bin für Sie, alle meine Freunde sind für Sie, das müsste doch jetzt mehr sein. Und er sagte, nee, er meint, ein Großteil der Russen sind schon pro Putin, und nur weil jetzt die eigene Bubble jetzt für mit den pro der Oppositionskandidaten ist, heißt es nicht, dass jetzt alle dafür sind. Was wollte ich noch sagen? Also er hatte ein bisschen was erzählt, ja, dass er da halt überrascht war über die Zustimmung. Das waren irgendwie 10%, teilweise 16%. Er meinte, wenn er so 1, 2, 3% gelegen wäre, dann wäre er im Stimmzettel gekommen. Aber dadurch, durch die 10, 16%, war er zu gefährlich und durfte nicht antreten. Was ich interessant fand an einer Stelle, da hatte ich ein bisschen Déjà-vu, als ich den Hubert Seipel mal 2017 die Frage, ich habe dem Hubert Seipel genau die gleiche Frage gestellt, die ihm ähnlich, oder er gibt eine ähnliche Antwort, sagen wir es mal so. Nadirstein wurde gefragt, ob er überhaupt als Kandidat nochmal antreten wird, als Präsidentschaftskandidat. Sagt, ja, will er. Und dann meinte er, ich lese hier mal vor, Fragen, wollen Sie dann nicht mehr bei Präsidentschaftswahlen kandidieren? Antwort, doch, ich werde meine Partei zur Wahl in die nächste Staatsduma führen, dann entfällt das Sammeln von Unterschriften bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und ich glaube auch nicht, dass die erst in 6 Jahren stattfinden wird. Frage, vorgezogene Neuwahlen? Antwort von Nadirstein, ich denke, Putin wird die Macht an jemanden übertragen in 2 bis 3 Jahren. Das ist exakt die Antwort, die mir der Hubert Seipel, dieser Journalist, der von seinem Putin-Biografie da auf die Schnauze gefallen ist, weil rausgekommen ist, dass er ordentlich Geld aus Russland bekommen hat, mir auch damals gesagt hat, als ich im September 2017, da war, glaube ich, noch nicht klar, ob der Putin 2018 nochmal antritt, was meinen Sie denn, wird der nochmal antreten oder wie oder was? Da sagte er, ja, nach 3 Jahren wird er die Macht abgeben. Also ich halte diese Antwort für absoluten Bullshit. Putin bleibt so lange dran, wie er will. Also was halt ihr von Nadirstein, dass der sagt, ja, der wird nach 2, 3 Jahren die Macht abgeben. Was haltet ihr davon? Ja.
Darf ich?
Ja.
Die Stimmen gibt es in Russland auch. Das ist, also es gibt ein paar, die glauben das, weil sie verwirrt sind. Mhm. Die glauben das dann wirklich, ja, die irren sich einfach. Und es gibt viele, die einfach dieses Narrativ benutzen, aus Interesse des Kremls. Also das ist ein Kreml-Narrativ. Es soll den Widerstand verringern gegen einen ewigen Putin, der selbstverständlich ist. Selbstverständlich bleibt dieser Mann so lange, wie er kann, an der Macht. Ja? Und ja, es bricht natürlich ein Teil des Widerstandes. Wenn man den Leuten immer wieder erzählt, der ist ja sowieso krank, krebskrank, stirbt ja bald, dann haben wir es ja bald vorbei. Wozu die Anstrengung, sich gegen Putin zu wehren, wenn er doch bald stirbt und dann ist eh alles sozusagen gerettet. Die leichte, bequeme Lösung des Problems ist doch direkt um die Ecke und kommt schon galoppierend auf dich zu. Was willst du dich jetzt noch aus deinem bequemen Sessel hochbewegen und kämpfen? Brauchst du gar nicht. Ja? Das ist dieses Narrativ, ja, das Problem wird von alleine verschwinden. Er braut einen Nachfolger auf und so weiter. Putin baut überhaupt keinen Nachfolger auf. Er selber sagt, die Russen lieben mich ja so, wie soll ich denn da weggehen? Und irgendwann werde ich mir einen Nachfolger aussuchen, ich werde euch aber Bescheid sagen.
Ich finde das ganz hervorragend, was Thomas da herausrecherchiert hat mit dieser Information und gebe Dimitri hier nur 100%ig recht. Für mich rangiert das so auf der Ebene, schaut, es gibt Millionen von Menschen in Russland, die in ähnlicher Weise davon ausgehen, dass ihre Stadt im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren auch ans russische Gasnetz angeschlossen wird. Ja, das glauben die aber auch schon seit 30, 40 Jahren. Und so kann man auch nochmal glauben, dass ja nach den Wahlen, so in einem Jahr, in zwei Jahren, ne, nein, Putin Handschellen oder Sarg. Tot oder in Handschellen.
Ja, und ich glaube, den Haag kann man eigentlich auch ausschließen. Es ist halt tot oder im Kreml an der Macht. Nur die beiden. Das heißt, der bleibt bis zu seinem Lebensende an der Macht. Nicht mal andeuten würde jemals davon Abstand zu nehmen. Gar keinen Fall. Und es gibt überhaupt keine Einzeichen dafür. Ja, nur Leute, die da dieses Narrativ verkaufen, dass sich Anstrengungen gegen Putin ja gar nicht lohne, entweder weil er unbesiegbar ist, in Russland so ein monolithischer Block und das Regime ist betonfest, oder der tritt ja sowieso bald ab, also wozu sich bemühen. Ja, übrigens hier vor kurzem, da vor 5 Minuten wollte ich zu Biden was sagen, mit Selenskyj ja und Nawalny ja. Die USA fahren immer noch die Politik, dass Russland nun mal da ist, nicht weggeht und man kann nichts tun, man kann nur irgendwie mit ihm zu einem Übereinkommen finden. So. Und die Kämpfer dagegen in Russland oder sonst wo, denen hält man halt das Händchen und hilft denen ein bisschen. Man will ja auch gut aussehen bei der Hilfe, aber es geht niemals darum, Russland zu besiegen. Ja. Und ab und zu redet jemand von Russland besiegen, kriegt dann aber gleich auf den Deckel oder die anderen folgen dem gar nicht. Ja. Und da hat sich nichts dran geändert. Der Westen hat im Grunde nur 2 Jahre, ich will nicht sagen Theater gespielt oder so, aber an der großen ganzen Konzeption, man muss mit Russland trotzdem weiterleben. Und dieser Krieg muss irgendwann irgendwie zu Ende gehen mit einem Deal mit Russland. Davon ist der Westen nicht abgerückt. Und das ist so eigentlich das Wichtigste. Ich finde, man redet da viel zu wenig drüber. Man kriegt ja ständig Details. Ne? Diese Stadt gefallen, jenes Schiff versenkt worden, Selenskyj hier, Biden da, Putin noch woanders. Das Große und Ganze ist, Russland hat die internationale Ordnung von 1945 zerscheppert und wir leben in einer neuen Welt seit 2 Jahren. Und der Westen weigert sich aber, das anzuerkennen und tut so, als wäre das nicht. Und das könnte man irgendwie das alles noch zusammenhalten.
Ich weiß nicht, ob ich daran noch anknüpfen kann, aber ich möchte noch 2 Punkte zu den Nadir stehen erwähnen. aus dem Interview. Erstens, ganz kurz, er sagt, er gibt Tipps an die Wähler. Nicht online abstimmen, weil man weiß nicht, das ist eine Blackbox. Da weiß man nicht, was dabei rumkommt. Ich habe irgendwo gelesen, dass man rechnet, 2,55 Millionen werden online abstimmen. Und das Zweite, was er sagt, geht nicht am Freitag wählen, geht nicht am Samstag wählen, geht am Sonntag wählen. Weil wenn ihr am Freitag oder Samstag wählen geht, dann wird über Nacht der Stimmzettel umgeschrieben. Keine Ahnung. Das so nur nebenbei. Was mich aber mehr noch enttäuscht hat, oder weil ich hätte mir es erwarten können, wurde natürlich auch ein bisschen darüber gesprochen, was er denn als Präsident gemacht hat. Er setzt sich ja für Frieden, glaube ich, ein, ne? Friedensverhandlung oder so. Ist gegen die. Ja, das, was er sagte. Er hat ja, ich habe ja meinen Plan schon öffentlich gemacht, was ich in den ersten Tagen und Wochen als Präsident machen möchte. Er sagt, er möchte dann erstmal einen Waffenstillstand und dann wird verhandelt, wo die Grenze denn jetzt zwischen der Ukraine und Russland verlaufen soll. Also nichts von wegen, wir gehen komplett raus aus der Ukraine. Dementsprechend, ja gut, das ist ja wahrscheinlich doch nichts Neues. Ich fand's, ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm und merke ich doch mit dem, dass die Fronten sind ja, wir wissen, die Fronten sind verhärtet. Selenskyj hat seinen 10-Punkte-Plan. Und in Russland gibt es auf politischer Seite und überhaupt scheinbar keine Person, die in irgendeiner Weise einsieht, wie wir es uns im Westen ja wünschen würden, dass die Ukraine nun mal die Ukraine ist und Ukraine bleiben will und soll. Also weiterhin, ja.
Der Nadjezdin ist genauso ein Imperialist wie Putin. Er sagt nur, aus taktischen Erwägungen sollten wir jetzt mit dem Westen ein Übereinkommen finden, und, um dann weniger blutig und weniger verlustreich das alles zu erobern. Ruskimir, Imperium, da ist er voll dabei, alles gut. Ja, das, was man allen immer vorwirft oder vorgeworfen hat, das ist Nadjezdin, hundertprozentig. Ja, ein lupenreiner russischer Imperialist, der einfach nur auf eine andere Art das alles erobern möchte. Er sagt, Putin stört uns nur, den Westen zu besiegen und das russische Imperium zu errichten. Weil er da so blutig vorgeht und so unklug und so weiter. Naja. So viel zu Nadjezdin, ne?
Ist ja in einer absoluten Nadjezdin-Fantasiewelt würde ich dann sagen, du bräuchtest für das Vorhaben, denn Dimitri sagt ja, klar ist Nadjezdin auch in dem Sinne Imperialist, weil er dieses Staatskonstrukt da ja auch weiterführen möchte. Das sagt er auch immer, er ist russischer Politiker, es ist russische Interessen, die er vertritt. Da bräuchtest du ja dann schon so eine Art russischen Gandhi, der eine grundlegende Entdeimperialisierung einleitet und dann auch, wie Gandhi das ja auch getan hat, die Teilung hier Pakistan, Indien und dann wäre es, weiß ich nicht, Russland, der Teil, in Kauf nimmt, um zumindest einen Teil des Landes zu reformieren oder neu aufzustellen. Aber ich meine, Fantasiewelt, ja.
Russland und Imperium, das ist synonym.
Für uns natürlich, für uns absolut. Und etwas Neues wird eventuell auch unter ganz neuen Namen dann entstehen. Ich bedanke mich hier heute Abend für eure Aufmerksamkeit und für die interessanten Gespräche mit Dimitri Nabokov, Markus Pölking und Thomas Lörs. Wir werden uns spätestens in einer Woche wieder hören. Dann haben wir den 17. März. Ja, und dann ist Tag des faschistischen Plebiszits. Und dann sind wir sehr gespannt, wie sich die Zeit danach anfühlen wird. Macht es bis dahin gut und bis dann.